Und läuft's? Okay, super. Ja, schalte das Ding aus, sonst werde ich nervös. Gut. Ja, zum Jahresende, jedes Jahr, ich merke, dass die Werbungen so zunehmen, zum Beispiel im Bereich, dass man aufhört zu rauchen, diese so Patch, oder ich weiß nicht, wie das heißt, das so Pflaster, die man drauf tun kann, Nikotinpflaster, diese Hilfe wird angeboten, dass Menschen mit dem Rauchen aufhören. Und dann gibt es zum Jahresende auch noch zunehmende Angebote für so Sportstudios und so weiter. Und ihr alle wisst, warum das so ist zum Jahresende. Wegen dieser Neujahrvorsätze, die die Menschen betrachten ihr Leben neu an, kommt zum Ende des Jahres. Ich weiß nicht, warum wir Menschen das tun, aber wir fangen an, unser Leben unter die Lupe zu nehmen und sagen, Mensch, was habe ich in dem letzten Jahr versäumt? Was soll ich im vorkommenden Jahr anders machen? Und man nimmt sich vieles vor. Vielleicht ein paar Bücher mehr zu lesen. Man schreibt, macht sich eine Liste von Büchern, die man lesen will. Und dann, so wie bei mir, habe ich Regalen voller Bücher, die ich noch nie gelesen habe. Man nimmt sich viel vor. Und diese werden Vorsätze für das neue Jahr genannt. Aber was ich heute ansprechen möchte, ist Gottes Vorsatz. Vielen Christen ist das Wort Vorsatz nicht aufgefallen im Neuen Testament. Aber Paulus verwendet das Wort 6-mal und 5-mal verwendet er es in Bezug auf Erwählung und Vorherbestimmung. Und er sagt, dass Gott einen Vorsatz hat und er nennt es einen ewigen Vorsatz. Und ich sehe jetzt, wir haben diese Handouts noch nicht verteilt, oder? Das wäre gut, wenn wir sie austeilen könnten. Während diese Handouts ausgeteilt werden, schlagt bitte Epheser Kapitel 1 auf. Dieses Mikrofon ist mir zu nah irgendwie. Kann ich das ein bisschen weiter nach hinten schieben? Ich habe Angst, ich stoße dagegen. Ja, dann spreche ich gerne lauter. Ja. Okay. Habt ihr verstanden? Muss der als Ehepartner diese Handouts teilen? Also in Epheser, weil die Frage ist, was ist mein Ziel in diesem Vortrag und auch in dem Vortrag Nachmittag? Meine Ziele sind hier in dem Gebet von Paulus in Epheser Kapitel 1 ab Vers 15 zu sehen. Paulus betet hier und er fängt dieses Gebet an mit dem Wort in Vers 15, deshalb. Das heißt, das, was er in den Versen davor, Vers 3 bis 14, ein Satz in der Urschrift, Paulus spricht von der Souveränität Gottes in unserer Rettung und dann sagt er deshalb in Vers 15, höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und hier ist, was er betet. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, das heißt, dass Gott uns befähigt, den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis seiner selbst. Und dann betet er, er erleuchte die Augen eures Herzens. Warum? Damit ihr wisst, und dann gibt er uns drei Dinge, die wir wissen sollen. Paulus betet, dass Gott uns befähigt, drei Dinge zu begreifen. Und in der Befehle fangen alle diese an mit dem Wort was. Damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, zweitens, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und drittens, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und das ist mein Ziel in diesen Vorträgen, ist, dass wir ein Stück weitergebracht werden in unserem Verständnis, dass wir begreifen, mit allem, was wir sind, was Gott mit uns vorhat, was Gott sich vorgenommen hat. Und wir sehen hier, dass es geht hier um zwei von diesen Punkten, geht um unsere Hoffnung, um unser Erbe, was Gott uns versprochen hat, was er uns verheißen hat, wozu er uns auch auserwählt hat und wozu er auch aktiv in unserem Leben wirkt. Und das ist wirklich der Unterschied zwischen unserem Glauben, dass Gott souverän in der Rettung ist, und diesem Glauben, dass der Mensch entscheidend ist über sein Schicksal. Nämlich, ist die Gnade aktiv oder passiv? Hat Gott passiv bedeutet, dass Gott nur einen Weg durch Jesus gemacht hat, wodurch jeder Mensch errettet werden kann, wenn ein Mensch das will? Aktiv heißt, dass Gott nicht nur diesen Weg gemacht hat, sondern der ist aktiv dabei, Menschen zu erretten. Und ich bin der Überzeugung, dass die Bibel lehrt eindeutig, dass Gottes Gnade aktiv ist und nicht passiv. Und so mein Ziel in diesen Vorträgen ist es, dass wir begreifen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Das heißt, wozu hat Gott uns zum ewigen Leben berufen? Was hat er mit uns vor? Und dass wir begreifen, was die überragende Größe seiner Kraft an uns ist. Das heißt, welche Kraft Gott angewandt hat, um uns aus der Macht der Finsternis zu retten. Ich denke, sehr oft begreifen wir nicht, welche Kraft und welche Macht angewandt wurde, um uns zu erretten, weil wir die Macht der Finsternis nicht richtig schätzen und die Macht des Fleisches. Und deswegen hat Paulus diese Lehre in Epheserbrief, in den Römerbrief so klar und deutlich dargestellt, damit wir begreifen, was Gott tat, dass wir eines Tages bei ihm sind, in seiner Herrlichkeit. Also ihr habt jetzt diesen Handout. Und der erste Punkt da ist, der Vorsatz Gottes wird beschrieben. Und hier sind 5 von den 6 Versen, wo Paulus dieses Wort verwendet. In dem 6. Vers ist auch im 2. Timotheus, und Paulus benutzt das in Bezug auf sich selbst, sein Vorhaben, was er sich vorgenommen hat zu tun. Wir lesen einfach die Verse auf diesem Zettel gemeinsam durch, und dann wollen wir 6 Wahrheiten betrachten, die ganz klar und deutlich aus diesen Texten zu sehen sind. Erstens Römer Kapitel 8, die Verse 28 bis 30. Hier kommt das Wort Vorsatz auch vor. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Seht ihr das Wort Vorsatz da? Es steht, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Dieses Wort Vorsatz heißt, dass Gott sich etwas vorgenommen hat. Gott hat einen Plan. Und dieser Plan hat er vor Grundlegung der Welt. Wir lesen Römer 9, 11 bis 13. Ja. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Epheser 1, 11 bis 12. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Epheser 3, 8 bis 11. Mir, Dem Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfältige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also seht ihr das Wort Vorsatz immer wieder? Es bedeutet wirklich, dass Gott einen Plan hat. Und hier sehen wir, dass es ewig ist, nach dem ewigen Vorsatz. Wir als Menschen nehmen uns jedes Jahr neu irgendwelche Vorsätze vor. Und es kann sein, dass wir sie erreichen, kann sein, dass wir sie nicht erreichen. Aber bei Gott, er erzielt immer das, was er sich vorgenommen hat. Was Gott sich vornimmt, das führt er auch aus. 2. Timotheus 1, 8 bis 11. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Also diese fünf Stellen, wo Paulus das Wort verwendet, haben alle etwas gemeinsam, nicht wahr? Seht ihr das Wort Berufenen? In zwei von diesen Stellen kommt es nicht vor, aber in drei von denen wird die Berufung Gottes, dieser wirksame Ruf zum Heil, auch verwendet. Und wir sehen hier Vorherbestimmung. Seht ihr das Wort vorherbestimmt? In Römer 8, 28 bis 30 kommt das Wort vorherbestimmt zweimal vor. Dann nochmal in Römer 9, 11 bis 13 spricht es von, da ist diese Berufenden. Aber in Epheser 1, 11 bis 12 sehen wir, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Und dann okay, das sind die einzigen zwei Stellen, wo das Wort Vorherbestimmung kommt. Aber der Zusammenhang allen diesen Abschnitten, wo Paulus das Wort Vorsatz, wenn Paulus von Gottes Vorsatz spricht, in dem Zusammenhang geht es um die Souveränität Gottes in der Rettung. Also es geht um seinen Vorsatz, Menschen aus den Nationen und aus den Juden zu erretten. Dieser Text am Ende, oder nicht am Ende, aber mitten in der Offenbarung, wo es spricht von einer unzählbaren Schar von Menschen aus jedem Volk, aus jeder Nation, aus jeder Sprache. Das ist Gottes Vorhaben. Das ist, was Gott sich vorgenommen hat. Und das ist das, was er seit dem Sündenfall tut. Er rettet seine Auserwählten. Er führt sie zum Glauben. Er schenkt ihnen ein neues Herz und er verwandelt sie in das Bild seines Sohnes. Das ist das, was Gott sich vorgenommen hat. Und diese sind Worte des Tröstes für uns. Lass uns sechs Wahrheiten betrachten, die wir klar und deutlich aus diesen Abschnitten schließen können. Erstens, sein Vorsatz ist ewig und deshalb unveränderlich. Das ist ein wichtiger Punkt. Was Gott sich vorgenommen hat zu tun, hat er vor Grundlegung der Welt entschieden. Wir sehen in Epheser 3, 11, dass es ein ewiger Vorsatz genannt wird. Und in Epheser 1, Vers 11, es steht, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Dreimal in diesem Text lesen wir hier am Ende von Vers 5, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dann am Ende von Vers 9, nach seinem Wohlgefallen. Und dann hier nochmal am Ende von Vers 11, nach dem Rat seines Willens wirkt. Also Gott ist allmächtig. Das heißt, er kann das tun, was er will. Es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann. Er kann nicht lügen, er kann nicht sündigen, er kann nicht gegen seines Wesens handeln. Aber das, was er tun will, das kann er. Und das wird er. Also Gott hat einen ewigen Vorsatz. Etwas, was er sich vorgenommen hat zu tun. Und der Inhalt sehen wir hier zum Beispiel in Epheser 1, ab Vers 3, wo es uns gesagt wird, warum wir Gott preisen sollen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Also dieser Ratschluss Gottes, sein Vorsatz, was er sich vorgenommen hat zu tun, hat er sich vorgenommen zu tun, ehe Adam und Eva gebildet wurden. Ehe sie gesündigt hatten, hatte Gott dieses Vorhaben. Und er führt es Stück für Stück durch. Zweiter Punkt. Es ist durch Jesus Christus und in Jesus Christus, dass der Vater seinen Vorsatz verwirklicht. Warum will ich das betonen? Ich höre immer wieder Leute meinen, Tim, die Lehre der Gnade, warum betonst du sie so sehr? Es spaltet nur. Und ich sage, ja, wenn man das mit einer falschen Herzenseinstellung und nur aus Rechthaberei tut, dann hast du recht, weil das Fleisch spaltet immer. Aber diese Lehre an sich spaltet nicht. Und sie ist gesund für uns, denn wir müssen durch sie gedemütigt werden. Und die sagen, ja, aber es steht, Paulus sagte in 1. Korinther 2, dass er sich vorgenommen hat, als er nach Korinth ging, nur Christus zu predigen. Und nichts anderes zu wissen unter euch, als nur Christus, als gekreuzigt. Und er sagte, er hat nur Christus gepredigt. Warum musst du dann diese Lehre ausdehnen und über die Rolle des Vaters in der Rettung reden? Und ich sage, weil es durch Christus ist, dass der Vater das verwirklicht, was er sich vorgenommen hat. Es ist durch Jesus Christus und in Jesus Christus, dass der Vater das tut, was er sich vorgenommen hat. Wir dürfen nicht die Rolle des Vaters und sein Vorhaben mit uns Menschen trennen von dem Einsatz Jesu Christi auf dem Kreuz. Die gehören zusammen. Die sind untrennbar. Jesus ist nach dem Willen des Vaters auf das Kreuz gegangen. Überlegt sein Gebet in dem Garten von Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, möge diese Kelch an mir vorbeigehen. War es möglich? Nein. Es gibt keine andere Möglichkeit für Gott, das zu verwirklichen, was er sich vorgenommen hat, als dass Jesus an unserer Stelle starb. Das heißt, der Tod Jesu Christi ist ein notwendiges Teil. Siehst du, meine Ohren nach 13 Jahren werden immer besser. Ich höre meinen Fehlern. Ist ein notwendiges Teil der Rettung. Eigentlich war der Teil war richtiger. Ja. Das Ersatzteil, aber der Teil des Buches. So, wenn es ein Abschnitt von etwas ist oder ein, ja. Ja, ich will mein Deutsch verbessern und verschlechtern es. Macht nichts. Hauptsache ist, dass ihr verstanden habt, dass das Erlösungswerk Jesu Christi kann man nicht von dem Vorhaben des Vaters trennen. Epheser 1 erlaubt es uns nicht. Das ist ein Vers oder ein Satz in der Urschrift. Epheser 1, 3 bis 14. Wie kommen wir dann auf die Idee, dass wir das Werk des Sohnes von dem Werk des Vaters trennen können? Oder das Werk des Heiligen Geistes von dem Werk des Sohnes und des Vaters trennen können? Es ist alles ein Werk. Man kann die Rolle des Vaters nicht zur Seite schieben. Das wird uns als Grund der Anbetung hier gegeben. Es steht hier nämlich, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Vergleiche 1. Petrus 1, 3. Der sagt genau, Wort für Wort genau dasselbe. Und er fängt auch übrigens mit der Auserwählung an, als Grundlage der Anbetung. Wenn wir hier diesen Text betrachten, es steht hier am Ende von Vers 5, was Gott sich vorgenommen hat, sehen wir in Vers 4. Und wie er uns in ihm auserwählt hat, von Gründung der Welt, wozu? Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Na, wie soll Gott das verwirklichen? Wie soll Gott uns heilig und tadellos vor sich stellen? Antwort: durch Christus und in Christus. Und das ist genau das, was wir lesen. Und uns vorher bestimmt hat zur Sohnschaft, wie? Durch Jesus Christus. Für sich selbst. Dieses für sich selbst bedeutet, dass wir ein Eigentumsvolk sind. Gott hat sich vorgenommen, ein Volk für sich zu erretten. Wenn man Römer 9 aufmerksam liest, es geht nicht um zwei Sorten von Menschen. Es geht um eine Sorte von Menschen. Es gibt nur nämlich ein Stück Ton. Nicht zwei Stücke von Ton. Es gibt ein Stück Ton. Und das ist die verdorbene Menschheit, die unterwegs ist in der Hölle. Die gesamte Menschheit ist nicht geboren mit einem Fuß auf dem guten, schmalen Weg und einem Fuß auf dem breiten Weg. Sondern wir sind alle geboren mit beiden Füßen auf dem Weg ins Verderben. Und Gott nimmt von diesem ein Stück Ton und macht daraus Gefäße des Erbarmens und Gefäße des Zornes. Eigentlich sind sie schon Gefäße des Zornes. Er macht aber ein Eigentumsvolk für sich aus Gnade, nach seinem Vorsatz, nicht nach Werken. Das ist unter Punkt 4 hier zu sehen. Wir kommen gleich dazu. Aber unter Punkt 2 hier, es ist durch Jesus Christus und in Jesus Christus, dass der Vater seinen Vorsatz verwirklicht. Wir dürfen die Sündung Jesu Christi am Kreuz von dem Vorsatz Gottes nicht trennen. Epheser 1 tut es nicht und erlaubt es auch nicht. Es ist durch Jesus Christus, dass der Vater das, was er sich vorgenommen hat, durchführt und ausführt. Und das ist nämlich uns heilig und tadellos, die Auserwählten, heilig und tadellos vor sich zu stehen. Und wenn man bedenkt, was für Sünde wir sind, das Wort tadellos hier soll uns von großer Bedeutung sein. Das heißt, wir stehen vor ihm ohne Tadel. Keiner kann etwas gegen uns bringen. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann ist das eine ganz kostbare Wahrheit, was wir hier sehen in diesem Text. Punkt 3, die Auserwählung zur Rettung und die Vorherbestimmung zur Sohnschaft entscheiden, wer von den sündigen Menschen Gott letztendlich retten will und wird. Denn nur diese werden von Gott zur Rettung berufen. Es ist so wichtig, dass wir das begreifen, weil hier ist genau das, was die meisten Menschen nicht wahrhaben wollen. Die Frage taucht immer wieder auf, warum hat Gott dann nicht alle erwählt? Warum erwählte er nur wenige zur Rettung? Die Frage, die Gott von uns hören will, ist, warum hat er mich erwählt? Wenn ich andere Menschen anschaue, die schon ihr Leben gelebt haben, schon gestorben sind und nicht gläubig waren, ich muss fragen, Herr, warum mich? Warum hast du mich auserwählt? Warum hast du mir diese Gnade geschenkt? Ich bin es nicht würdig. Dieser Mensch war menschlich gesehen besser als ich. Der Punkt ist, Gott nach seinem Vorsatz und nach seinem Ratschluss sich dafür entschieden hat, nicht alle Menschen zu erretten, sondern nur ein Eigentumsvolk aus jedem Stamm, aus jedem Volk, aus jeder Sprache für sich. Und anhand seines gerechten Zornes in dem Leben der anderen stellt er dar, wovon wir gerettet worden sind. Es gibt diese Gegenüberstellung. Und Gott hat das Recht zu tun, was er für richtig hält. Er ist der Maßstab der Gerechtigkeit. Und ich denke, das ist das Problem. Wir als Christen begreifen nicht, dass Gott ist es, der das Sagen hat, weil er ist das, was richtig ist. Er ist selbst der Maßstab der Gerechtigkeit. Und deswegen sagt Paulus in Römer 9, wollen wir Gott vorwerfen, dass er unfair ist? Ist da etwa Ungerechtigkeit bei Gott, wenn er so handelt, wie ich es eben beschrieben habe? Und er sagte, das sei ferne. dass wir Gott sowas vorwerfen. Und er sagte, hat er nicht das Recht, mit dem einen Stück Ton das zu tun, was er will? Und ich sage euch, es wäre nur gerecht und richtig, wenn Gott uns alle in die Hölle für alle Ewigkeit werfen sollte. Das muss uns allen klar sein. Das ist, was wir verdient haben. Ich benutze eine Illustration, um das zu verdeutlichen. Es ist nur ein ausgedachtes Gleichnis. Stellt euch vor, dass ein Vater drei Söhne hat. Und zwei von diesen drei Söhnen tut das, was verboten war vom Vater. Und er stellt sie zur Rechenschaft und er ruft alle drei Söhne zu sich. Und zu dem ersten Sohn sagt er, das war falsch, was du getan hast. Und du weißt, dass es falsch war. Und jetzt kriegst du diese Strafe dafür, dass du es getan hast. Der kann nur seinen Kopf hängen lassen und sagen, Papa, du hast recht. Ich hab's verdient. Ich muss die Schläge einstecken. Zu dem zweiten Sohn, der genau das Gleiche getan hat, der die gleiche Strafe verdient hat, der Vater dreht sich zu ihm und sagt, du hast das Gleiche verdient, aber du wirst nicht bestraft. Und dann dreht er sich zu dem dritten Sohn, der keine Schuld ist bei ihm zu finden, und er sagte, du wirst die Strafe deines Bruders tragen. Wer von diesen drei Brüdern hat einen Grund, um sich zu beschweren? Der erste bekommt das, was er verdient hat. Der zweite bekommt das nicht, was er verdient hat. Und der dritte bekommt das, was der zweite verdient hat. Der hat das Recht, sich zu beschweren und zu sagen, hey, Moment mal, ich habe nichts Falsches gemacht. Warum soll ich bestraft werden? Und ich deute auf Jesus Christus hin. Und Jesus steht in Hebräer Kapitel 12, dass wegen der vor ihm liegenden Freude hat er das Kreuz erduldet. Er beschwert sich nicht, sondern freut sich durch das, was er bewirkt, nämlich die Errettung der Auserwählten. Das hat er am Kreuz bewirkt. Es ist durch ihn und in ihm, dass Gott das, was er sich vorgenommen hat, ausführt und durchführt. Er reinigt uns von unseren Sünden. Und es gibt Gefäße des Zorns und es gibt Gefäße des Erbarmens. Aber ich möchte an dieser Stelle meine persönliche feste Überzeugung, ich glaube nicht an doppelte Prädestination. Gott braucht keinen Menschen zu verderben, vorherbestimmen. Der Mensch von sich aus hat diesen Weg gewählt in Adam. Gott braucht gar nichts tun und alle landen in der Hölle. Aber dass etliche bei ihm in seinem eigenen Reich kommen, da muss er wohl vieles tun. Und das ist uns in Römer 8 vorgegeben, auserwählen, vorher bestimmen und dann dieses Werk berufen. Seht ihr das Wort Berufung auf diesem Zettel? In Römer 8, 28 bis 30 steht, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann nochmal in Vers 30, die er aber vorher bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und dann nochmal in Römer 9, 11 bis 13 sieht man, sondern aufgrund des Berufenden. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Wer ist der Berufende hier in diesem Text? Gott. Gott ist es, der sie ruft. Und was ist damit gemeint? Schlag bitte 1. Korinther Kapitel 1 auf. Hier ist die Stelle, wo wir am deutlichsten sehen können, was diese Berufung ausmacht. Es ist eine gewaltige Irrlehre zu meinen, dass wenn wir das Evangelium, nämlich das Wort vom Kreuz, nur richtig verpacken, dass es bei den Menschen gut ankommen wird. Die Verpackung spielt keine Rolle. Du kannst Stinkkäse zum Beispiel, egal wie verpacken, wenn du es aufmachst, es stinkt. Und so ist es hier mit dem Evangelium. Bei Menschen, die Gott hassen und im Fleisch sind und diese böse Natur haben, das Evangelium, egal wie schön du es verpackst, es ist für die Juden ein was? Ärgernis. Und für die Heiden was? Torheit. Den Berufenden aber Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist der Punkt hier in diesem Text. Und Paulus erzählt das. Wir müssen uns immer fragen, warum haben die Apostel von dieser Lehre geredet? Das ist, worum es geht in meinem Buch. Ich frage mich, warum sind diese Lehren da? Auserwählung, Vorherbestimmung. Warum spricht Gott von diesen Lehren? Warum erklärt er uns seine Gnade so ausführlich? Gewiss nicht, um Gemeinden zu spalten und gewiss nicht, damit wir diese Lehre ignorieren können. Er benutzt sie hier, um Einheit hineinzuführen. In Kapitel 1, Abvers 2 steht es, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redigt und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Und dann sagt manche, ich folge Apollos nach, Kephas nach, und so weiter. Und weil die Gemeinde zerteilt wurde, will Paulus sie an etwas erinnern, nämlich, wie es dazu kam, dass sie jetzt gläubig sind. Er erklärt ihnen, Vers 31, es steht hier, oder 30, aus ihm aber kommt es, dass sie in Christus Jesus seid. Das ist ein Punkt hier. Das ist eine These. Und wenn du weiterführst in Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 4, es geht immer noch um dieses, ich folge Paulus, ich folge Apollos, ich folge Kephas. Diese drei Männer werden ständig erwähnt bis Kapitel 4, Vers 6. Also es ist ein Gedankeneinheit. Kapitel 1, Vers 10 bis Kapitel 4, Vers 6, das geht um diese eine Sache. Es geht um diese Tatsache, dass diese Gemeinde gespaltet ist. Und Paulus führt verschiedene Aspekte der Souveränität Gottes in der Rettung auf, um sie zu demütigen, um sie daran zu erinnern, dass es nicht durch irgendwelche Vorrechte oder durch etwas Gutes in ihnen sei, dass sie jetzt gläubig geworden sind. Er sagte, als ich zu euch kam, kam ich mit Furcht und Zittern. Warum? Weil er wusste, dass das Evangelium für die Juden ein Ärgernis ist, für die Heiden eine Torheit. Und jetzt, in der jetzigen Gesellschaft, sagen auch viele das. Die sagen, ja, das Evangelium kommt so, wie wir es verkündigen, nicht gut an. Also wir müssen etwas unternehmen. Und Paulus sagte, aber, obwohl ich das wusste, habe ich mir vorgenommen, nichts anderes unter euch zu wissen, außer nur Jesus und ihn als gekreuzigt. Und dann sagt er, für die Berufenden aber, aus den Juden und aus den Heiden, wird das Evangelium anders erscheinen in ihren Augen. Es wird nicht mehr ein Ärgernis sein oder Torheit sein, sondern was? Weisheit und Kraft. Und was bewirkt das laut diesem Text hier? Jetzt kommen wir zu dem Vers. Vers, glaube ich, 21 hier. Denn weil in der Weisheit Gottes, ich suche den Text genau, hier ist es 22. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und dann spricht er von der Auserwählung, wenn du weiterliest, Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache. Und dann liest du weiter und es geht auserwählt, berufen. Man sieht immer diese zwei Worte zusammen in der Schrift. Und wenn du das Wort Berufung siehst, untersuche den Zusammenhang, du wirst das Wort Auserwählung in der Nähe finden. Und auch das Gegenteil. Finde das Wort Auserwählung, findest du Berufung in der Nähe. Der einzige Grund, warum wir glauben und anderen Menschen nicht glauben, ist, weil Gott uns mit einem wirksamen Ruf aus der Macht der Finsternis herausgerufen hat. Und uns befähigt hat, er hat uns Augen zu sehen, Ohren zu hören und ein verständiges Herz geschenkt, damit wir Jesus Christus sehen können, wie er in Wirklichkeit ist. Sonst ist er für uns nur ein guter Mensch oder sogar ein schlechter Mensch oder sogar ein verrückter Mensch. Aber Jesus sehen zu können, wie er in Wirklichkeit ist, das Wort vom Kreuz als Weisheit Gottes zu sehen und als Kraft Gottes zur Rettung zu sehen, das bewirkt Gott durch den Heiligen Geist in den Auserwählten und nur in den Auserwählten. Und das sieht man, dass es nur für die Auserwählten eintritt, weil in Römer 8 haben wir eine Kette. Auserwählung, Vorherbestimmung, Berufen. Und dann kommt es zur Herrlichkeit, Rechtfertigung, Herrlichkeit. Das ist die Kette des Heils. Und Gott hat sich das vorgenommen in unserem Leben. Und er führt es aus. Das ist sein Vorsatz. Punkt 4. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit hier auf diesem Zettel. Gottes souveräne Wahl zur Rettung basiert nicht auf etwas Gutes, das Gott in den Menschen vorher gesehen hat. Denn die Rettung finde ich in dem Leben der Auserwählten nicht nach Werken statt, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. So oft, auch unter reformierten Theologen, stellen wir Glauben gegenüber von Werken. Wir sollen Gnade gegenüber von Werken stellen. Glaube wird der Gnade Gottes untergliedert. Wir sind aus Gnade gerettet, nicht aus Werken. Und hier steht Paulus in zwei von diesen Texten, nämlich in Römer 9, 11 bis 13, wenn wir diesen Text genauer betrachten, es steht hier, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde ihr gesagt, der Ältere wird den Jüngeren dienen. Seht ihr, Gottes Vorsatz wird gegenüber von Werken gestellt. Wer Gottes Vorsatz ablehnt, muss Werken umarmen und annehmen. Das sind die zwei Möglichkeiten hier. Vorsatz, ewiger Vorsatz oder Rettung aus Werken. Seht ihr das? Gottes Vorsatz wird gegenüber von Gesetzeswerken getan. Und es steht hier, manche haben ein Problem damit, dass es hier steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ein Zitat aus Malachi Kapitel 1. Wir sollen eigentlich uns darüber wundern, dass Gott Jakob geliebt hat. Die eigentliche Frage ist nicht, warum hat er Esau gehasst, sondern warum hat er Jakob geliebt? Warum liebt er uns so sehr, dass er es sich vorgenommen hat, uns zur Sohnschaft, zur Söhne zu machen, zu seinen Kindern zu machen? Das ist das, was wir bewundern sollen, dass er uns überhaupt liebt. Weil wir sind es nicht wert. Also wir sehen hier unter Punkt 4, dass es nicht nach Werken ist. Und das sehen wir nochmal in 2. Timotheus, Kapitel 1, 8 bis 11, wo es steht, Paulus sagte zu Timotheus, der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, nicht weil es etwas Gutes in uns war, nicht weil wir es würdig waren, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Also Gottes ewiger Vorsatz wird nochmal gegenüber von Werken. Das heißt, Gnade, die Gnadelehre wird definiert durch Auserwählung und Vorherbestimmung. Wenn man diese Lehre ablehnt, man lehnt Gnade ab, wie sie in der Schrift dargestellt wird. Er wird wohl merken, ich habe das Wort Calvinismus nicht einmal verwendet, erst jetzt. Warum? Weil ich rede von Gnade. Es ist mir eigentlich egal, was in der Kirchengeschichte debattiert wurde. Ich will wissen, was sagt die Schrift? Was hat Jesus gesagt? Was haben seine ausgelesenen Apostel gelehrt über die Gnade Gottes? Und Gott lehrt uns eindeutig, dass wir nach seinem Vorsatz errettet wurden und nicht nach Werken. Und was ist sein Vorsatz? Epheser 1 gibt es uns sehr, sehr klar. Er hat sich vorgenommen, aus jedem Volk, aus jeder Nation, nicht nur aus Juden, ein Überrest, ein Eigentumsvolk zu retten. Und er tut es durch Christus und in Christus und durch das Wirken des Heiligen Geistes, der uns als Unterpfand gegeben wurde, als Garantie, dass das, was er in uns angefangen hat, dass er es auch vollenden wird. Und da müssen wir leider wegen der Zeit weiterziehen hier. Punkt 5. Gott ruft nur seine Auserwählten zum Glauben und zur Buße durch die Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi auf. Und da sind viele Bibelstellen, die angegeben sind. Wir haben die Zeit nicht, die alle durchzunehmen. Aber die Kraft, die Gott angewandt hat, das zu tun, ich möchte das gerne mit euch aus Epheser betrachten. Und wie gesagt, ihr könnt es in dem Buch, das ich geschrieben habe, genauer lesen. Aber hier in Epheser, wenn ich das Buch wieder finde, go eat popcorn, sagen die Gelater, Epheser, Philippa, Kolosse. So habe ich das als junger Christ gemerkt. Epheser betrachtet, wie sagt man das auf Deutsch, einfach Vergleiche. Kapitel 1, Vers 20 mit Kapitel 2, Vers 6. Er betet, wir haben das Gebet am Anfang betrachtet. Paulus betet, dass wir etliche Dinge begreifen, dass wir es wissen, was Gott mit uns vorhat. Und was für eine Kraft Gott angewandt hat, um uns aus unserem toten, geistlichen toten Zustand zu erwecken. Und um diese Kraft, um diese Macht bildlich darzustellen, ergibt uns einen Vergleich. Und er sagte, das ist dieselbe Macht, die Gott angewandt hat, als er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Seht ihr das? In Vers 20, er sagte, die hat er, diese Macht, diese Kraft, hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Und dann vergleiche 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Das ist fast wortwörtlich. Das heißt, die Kraft, die Gott angewandt hat, um Jesus Christus aus den Toten aufzuerwecken, ist dieselbe Kraft, die er angewandt hat, um uns aus unserem geistlichen toten Zustand aufzuerwecken. Und ich sage euch, dieser Zustand wird so klar und deutlich hier in Epheser 2, 1 bis 3 beschrieben. Und es ist hier keine Liste von Sünden. Wir haben hier nicht eine Liste von verbotenen Sachen, die wir nicht tun dürfen. Hier wird beschrieben, wie wir sind, unser Wesen, unsere Vorliebe, unsere Kindschaft, Kinder des Teufels, Sklaven des Fleisches, des Willens des Fleisches. Das ist kein freien Willen, was hier beschrieben wird, sondern einen geistlichen Zustand, die nur durch die Macht Gottes überwunden werden kann und wird. Ich glaube, ich habe 3 Minuten noch. Okay, gut. Punkt 6. Das sind Versen hier angegeben, Kolosser 1, 9 bis 14 und 1. Petrus 2, 9, die das noch richtig klar darstellen, welche Macht diese Finsternis hat. Und ich sage euch ganz kurz, ich sehe es als Pastor. Ich predige seit Jahren. Als ich zuerst nach Deutschland kam, waren die Kinder klein. Jetzt sind sie alle größer als ich. Und sie sitzen teilweise noch da, hören, aber glauben nicht. Und ich sehe, wie machtlos sie sind zu glauben. Die sitzen da, ich entschuldige nicht ihres Unglaubens. Es ist böse, dass sie nicht glauben. Aber der Punkt ist, ich sehe diese Machtlosigkeit und ich würde so gerne als Pastor ihnen helfen. Ich würde so gerne ihnen helfen, zum Glauben zu kommen. Aber ich kann es nicht. Ich kann nur das Wort vom Kreuz so verständlich machen, wie ich es nur kann. Und der Geist Gottes muss sie aus dieser Macht der Finsternis ziehen. Das kann ich nicht. Das kannst du auch nicht. Was Gott sich vorgenommen hat, Punkt 6, Wahrheit 6, zu tun, das zieht er bis ans Ende durch. Da braucht man nur Römer 8, 28 bis 39 lesen und sieht, dass das, was Gott sich vorgenommen hat, keine böse Mächte dieser Welt kann ihn verhindern. Er wird es durchführen. Ja, viele haben Angst, weil sie denken, ja, genau das ist das Problem, was ich mit der Auserwählungslehre habe. Viele Russlandsdeutsche Baptisten haben dieses Problem. Das heißt, jetzt kann ich leben, wie ich will, und komme ich trotzdem in das Reich Gottes hinein. Da muss man das ganze Kapitel 8 lesen, im Römerbrief. Und Kapitel 6 auch. Paulus, in Kapitel 6 bis 8 lehrt er, wir sind aus Gnade und nicht aus Werken gerechtfertigt, aber man wird anhand unserer Wandel sehen, ob wir im Herzen beschnitten sind oder nicht. Ob wir den Geist Gottes haben oder nicht, wird sich offenbaren in dem Leben eines wahren Christens. Also Paulus lehrte niemals, dass wir leben können als Christen, wie wir wollen, und trotzdem werden wir errettet. Und für Menschen, die wirklich wiedergeboren sind und wirklich auserwählt sind, die so eine Phase durchmachen in ihrem Leben, wo sie sagen, ja, ich weiß, was ich tue, ist falsch, aber Gott wird mir sowieso vergeben, muss an Philipper Kapitel 2 denken, wo er sagt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn, also das, was jetzt kommt, ist die Begründung, warum wir mit Furcht und Zittern unser Heil bewirken sollen. Denn Gott ist es, der aktiv in eurem Leben wirkt, sogar für das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, Gott hat sich dazu verpflichtet, uns nicht nur von der Hölle und von seinem Zorn zu retten, sondern um uns auch in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Und der ist fleißig dabei. Und er wird es gar nicht zulassen, dass wir aus der Reihe tanzen und nicht mitmachen, ohne Konsequenzen. Deswegen sagte Paulus, etliche von euch sind krank und sogar eingeschlafen, weil ihr das Herrnmal unwürdig genommen habt. Der Gott des Alten Testamentes ist immer noch derselbe Gott im Neuen Testament. Die Zeit ist rum, da sind ein paar Punkte, die ich euch aufs Herz legen wollte. In dem nächsten Vortrag möchte ich fortsetzen mit Apostelgeschichte. Ich möchte anhand der Apostelgeschichte zeigen, wie Gott souverän sein Vorhaben durchführt. Und ich denke, dass es sehr, sehr spannend ist, was man da in Apostelgeschichte sehen kann. Und ich danke euch für das Zuhören. Bleib hier. Ja, bleib hier?
Ja.
Okay. Achso, hier, jetzt kommen Fragen. Ja, ja, stimmt.
Also, ich danke dir, Tim, für den Vortrag. Und ja, es war besonders schön zu sehen, dieser Begriff Vorsatz, wie der ja eigentlich ein Synonym ist mit Erwählung.
Ja.
Weil viele Gegner, Antikalvinisten oder Leute, die die biblische Lehre der Erwählung und Souveränität Gottes ablehnen, haben das Argument, dort wo das Wort Erwählung in der Bibel vorkommt, da würde es nicht die Erwählung zum Heil meinen. Darüber kann man diskutieren. Es gibt aber auf jeden Fall eine Stelle, wo es steht, dass Gott die Gläubigen zum Heil erwählt hat, in 2. Thessalonicher 2. Mhm. Aber gerade diese Stellen, wo Vorsatz vorkommt, und das Gleiche bedeutet, sehen wir, Vorsatz bedeutet immer zum Heil.
Ja.
Ja, danke dafür. Und wir können jetzt Fragen stellen und haben dazu noch 5 Minuten. Wer hat eine Frage?
Bitte. Ich habe eine Frage. Wie geht man in der Gemeinde praktisch damit um? Denn ich habe die Buch gelesen, Herr Kelly, und ich habe 2 Bibelstunden dazu gehalten. Und man muss sagen, viele Leute, halt auch gerade aus dem russlanddeutschen Hintergrund, sind geschockt davon, weil im Grunde ihr ganzes Gottesbild sowas von ins Wanken gerät.
Und ja.
Ich meine, es geht uns ja auch nicht darum, die Leute jetzt zu verletzen oder die
Leute
zu machen. Wie gehen Sie als Pastor mit solchen Menschen um? Denn wir sollen
okay.
Menschen ja auch.
Gute Frage. Gute Frage. Habt ihr alle die Frage verstanden?
Ja.
Gut. Es ist sehr wichtig, dass wir mit Weisheit alles, was in Gottes Wort steht, weitergeben. Wir können niemals auf Weisheit verzichten. Und die Frucht des Geistes, darauf können wir auch nicht verzichten, wenn wir etwas weitergeben. Also ich habe mich sehr oft dabei ertappt, dass ich mich selbst verteidige und nicht die Wahrheit. Und es geht darum, dass ich die Wahrheit anwenden möchte. Und was mir hilft, wenn ich mich in so einem Gespräch finde mit einem Bruder, der sich aufregt. Und warum regt er sich auf? Weil er meint, dass ich Gottes Wesen angreife. Aus seiner Sicht wäre das ungerecht, wenn Gott so handeln würde. Und er will Gott jetzt verteidigen. Also ich darf sein Herz nicht wirklich falsch beurteilen und sagen, jetzt hasst er die Wahrheit. Nein, der tritt ein, für was er meint, die Wahrheit ist. Und ich muss versuchen, ihm zu helfen. Und ich sage, in solche Situationen jedes Mal bete ich stille in mir, Herr, ich stelle mir dir zur Verfügung. Das ist dein Kind, nicht mein Kind, der gehört dir. Wenn du mich gebrauchen möchtest, ihm ein Stück weiterzubringen, in seinem Verständnis von der Gnade, wodurch du ihn errettet hast, dann bitte benütze mich dazu. Schenk mir Weisheit in diesem Augenblick, ihm zu helfen. Und das hilft mir, richtig zu denken in dem Gespräch, so dass mein Ziel ist, ihm zu gewinnen und nicht ein Gespräch zu gewinnen. Und ich muss verstehen, was sind die Hindernisse für ihn, um diese Lehre zu akzeptieren. Und für die meisten Russlandsdeutsche, das Einzige, was für sie wichtig ist, ist, sie haben verstanden von der Schrift, wer bis ans Ende ausharrt, der wird errettet. Und die denken, dass wir lernen das Gegenteil. Und das lernen wir nicht. Wir lernen, dass wir ausharren wegen seines Wirkens in uns. Also letztendlich ist es Gottes Werk, das Ausharren bis ans Ende. Aber wir lernen auch, dass wer bis im Glauben nicht bis ans Ende ausharrt, ist nicht errettet. Die würden sagen, er hat seinen Halt verloren. Ich sage, er war nie errettet. Und ich würde das mit gewissen Bibelstellen begründen. Wer mir ein E-Mail schickt, kann ich euch eine Ergänzung, die nicht in dem Buch ist, schicken. Ich habe dann, weil ich so viele Briefe bekommen habe, einer hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, aus den russlandsdeutschen Gemeinden, und sagte, ich staune immer wieder neu, wie du die Schrift so raffiniert verdrehen kannst. Das waren seine ersten Worte in seiner E-Mail. Aber ich habe seinen Eifer verstanden. Er ist eifrig für Gott. Und der meint, dass er Gott verteidigt. Und das dürfen wir nicht, sein Herz dürfen wir nicht wirklich in Frage stellen. Das Ziel ist, ihm zu helfen, zu verstehen, wie diese Gnade ist. Und ich bin in Kasachstan mehrmals gewesen. Etliche Pastoren da haben auch diese Lehre angenommen und sind deswegen verfolgt jetzt und stehen in einer Gemeindegründung. Aber überall, wo ich hingehe und Gespräche führe, ich würde sagen, fast alle akzeptieren diese Lehre mit der Zeit. Weil ich hermeneutisch vorgehe, das heißt, ich bringe denen hermeneutischen Prinzipien erst bei, wie man mit der Schrift umgehen soll, und ich weiche diese Streitfragen erstmal ein bisschen aus und dann sage, achte auf das und achte auf das, und ich bringe denen objektive Prinzipien bei, wie man mit der Bibel umgehen soll. Und dann, sie sehen es selber und werden von der Schrift überzeugt und nicht von meiner Logik oder meinen Fähigkeiten. Und darin habe ich am meisten Erfolg, ist durch Auslegungspredigten kommen sie selbst dahin. Und meine Studenten, die quälen sich, wenn sie von Epheser 1 predigen müssen, die versuchen, und dann nachher frage sie, nachdem sie gepredigt haben, ich sagte, war das eine Erklärung des Textes? Hast du uns gesagt, wie dieser Text zu den ursprünglichen Zuhören zum Segen sein sollte? Oder hast du versucht, nur den Text wegzuerklären oder im Einklang zu bringen mit deiner systematischen Theologie? Und meistens mussten sie sagen, ich habe das Zweite von den beiden getan. Und ich stelle einfach die Frage, warum hat Paulus das geschrieben? Was wollte er erzielen im Leben von der Gemeinde in Ephesus? Und die meisten sagen sie, ich weiß es nicht. Ich sage, lese weiter, bis du das weißt. Und dann kommen sie dahin. Aber wenn du wie zwei Streithähne dastehen, das bewirkt gar nichts. Der Zorn eines Menschen bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes.
Ich würde sagen, kannst du dich kurz fassen bei der Beantwortung? Sonst wir haben ja nachher nochmal eine Gelegenheit nach dem zweiten. Ich verstehe das nicht falsch. Ja.
Nein, das ist völlig in Ordnung. Ja. Du bist nicht der Erste, der das zu mir sagt.
Ja, dann machen wir es kurz. Und wer sonst noch Fragen hat, es gibt ja nachher nochmal eine Session dazu.
Tim. Ich wollte dazu eine Sache bestätigen und zwei Sachen fragen. Also im Jahre 1855 hat den Wuppertal Elberfeld Heinrich Hermann Grabe sich von der evangelischen Landeskirche distanziert, weil die diese Erkenntnis eben nicht hatten. Aber ein Punkt, dann hat er gesagt, ich gründe die freien evangelischen Gemeinden. Da war auch die Erwählungslehre im Mittelpunkt und dann distanzierte er. Das ist die eine Sache, wo ich feststelle, auf einmal war eine Distanz geschaffen, weil welche gesagt haben, den Weg gehen wir nicht mit. Das ist die eine Sache, und im 2. Korintherbrief schreibt Paulus, wir sollen Gedankenfestungen zerstören. Ich erlebe oft, dass ich bei Gläubigen, bei meinen Brüdern und Schwestern, denen so etwas sage, was du sagst. Ich sage, guck mal, dazu bist du doch erwählt. Wenn du das nicht siehst, dann wird doch alles ganz schief in deinem Leben. Du musst doch das Wesentliche sehen. Und ich kriege dieses Gedankengebäude oft, ich sehe, die können das nicht denken, meine Schwestern und Brüder. Und wie machst du das? Was machst du da? Du sagst, du muschelst dich erstmal rum und sagst was anderes? Oder?
Nein, du hast mich vielleicht falsch verstanden. Die Leute, das sind vier Leute aus unserer Gemeinde hier, die wissen, dass ich mich nicht scheue für diese Lehre und dass ich mich stark dafür einsetze. In welchem Geist du das tust? Weil, guck mal, wenn du mit deinem Reden sagst, warum bist du so blind? Warum kannst du das nicht sehen? Wenn du so redest mit Leuten, das ist das Fleisch, das ist nicht der Geist Gottes. Und du bist dann das Problem, warum sie das nicht sehen können. Und das ist das Hauptproblem, wenn Leute über diese Lehre reden. Sie reden nicht mit der Frucht des Geistes, nicht in Liebe, nicht mit dem Ziel, diesen Brüder zu gewinnen. Na klar können sie es nicht sehen. Warum? Weil sie ein fertiges Lehrgebäude vermittelt bekommen haben von Kind auf. Und sie haben eine Weltanschauung und alles andere. Und es dauert. Du musst wirklich grundlegende Dinge aufbauen. Und um diese Lehre zu akzeptieren, muss man erstmal die total Verdorbenheit eines Menschen verstanden haben. Und du siehst, wie Paulus vorgeht in seinen Briefen. Der lehrt, wie verdorben wir sind und wie unmöglich es ist, dass ein Mensch, und man muss systematisch vorgehen, aber niemals frech werden und niemals zornig werden, weil das bewirkt nichts. Gar nichts. Wenn du ruhig bleibst und dem sagst, Bruder, dann sagst du mir, wie dieser Text zu verstehen ist. Ich kann ihn nicht anders verstehen, als ich es gerade erklärt habe. Erkläre du mir, gib mal bitte Vers für Vers hier durch und erkläre mir diesen Vers für Vers. Und sie sagen, das kann ich nicht. Und dann sage ich, ist das sehr klug dann, so eine feste Überzeugung zu haben, wenn du dich mit diesen Texten nicht auseinandergesetzt hast? Wäre es nicht angemessener, dich erstmal mit diesen Texten richtig auseinanderzusetzen und dann nochmal dieses Gespräch können wir führen? Bitte mach das. Und die meisten machen das und dann kommen wir vorwärts.
Okay, danke.
Und da sind deine.
Das Gerät muss jetzt ausgeschaltet werden.
Jo, gut. Ja, die sollen nicht mitbekommen, was ich flüstere.